Scheitern für Anfänger. Wir zeigen, wie man hinfällt, aufsteht und es besser macht. Höre immer und überall spannende und noch nie geführte Interviews über das Scheitern auf YouTube, iTunes, Spotify und Co. Ehrlich und ohne Ausreden. Wenn dein eigenes Label in finanzielle Schwierigkeiten gerät und du kurz vor dem Ausstehst, du dich von deinem Management trennst und einen Berg voller Schulden hast, was machst du dann? Richtig, du steigst paar Jahre später direkt auf Platz 1 der deutschen Albumcharts und verdrängst sogar Helene Fischer mit ihrem damaligen Dauerbrenner Farbenspiel auf Platz 2. Ich spreche heute mit dem Frankfurter Rapper Vega über Größenwahn, Loyalität, die Jobs, die er mal hatte und was er noch erreichen will. Dieses Gespräch wurde letztes Jahr aufgezeichnet und wir sprechen unter anderem über das Polizeiaufgabengesetz, gegen das viele zu der Zeit in Bayern protestiert haben. Leider ist es durchgekommen, jedoch werden noch weitere Bundesländer betroffen sein, also haltet euch auch hier auf dem Laufenden. Ich habe euch einen Link in die Infobox gesetzt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Ganzen einen Daumen nach oben, abonniere den Channel, aber am Ende folge deinem Herzen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Scheitern für Anfänger. Willkommen bei Scheitern für Anfänger.
Dankeschön, Dankeschön.
Als du von dem Format oder als du die Anfrage bekommen hast und so ein bisschen das Konzept erklärt bekommen hast, was denkt man da als erstes beim Thema Scheitern?
Also für mich war vor allen Dingen erstmal, dass ich irgendwie erfrischend fand, dass irgendwie mal ein Interviewformat, nenne ich jetzt einfach mal, irgendwie sich mit einer Thematik befasst, die ich halt generell für sehr interessant finde, so, weil ich ja sonst oft quasi irgendwie so ein bisschen in diesen Standard-Interviews immer bin, wenn ich irgendwie so in der Promo-Phase bin, die sich ja meistens eigentlich mit so ein bisschen eher belangloseren Themen, sage ich jetzt einfach mal, irgendwie befassen. Und deswegen, ich war oder bin immer noch, muss ich sagen, halt sehr gespannt einfach, was passiert. Aber generell hat es mich auf jeden Fall erstmal mein Interesse geweckt. Das war erstmal das Erste.
Aber in deinen Interviews redest du trotzdem, finde ich, unglaublich offen über Scheitern. Also gerade wenn es um deine Pleite, nenne ich es jetzt mal, geht, hast du eigentlich super offen darüber gesprochen. Das würde jetzt auch nicht jeder machen. War das für dich relativ klar, dass du darüber öffentlich auch sprechen möchtest und auch in deinen Songs darüber sprechen möchtest? Oder hat es erstmal eine Zeit gedauert, sich das vielleicht selber auch einzugestehen, dass man da vielleicht an der einen oder anderen Stelle irgendwie vielleicht verkackt hat auch?
Also ich bin generell ein Typ, der, glaube ich, jetzt nie so Probleme mit Niederlagen hatte an sich. Aber ist natürlich auch in einer gewissen Art und Weise ist auch einfach ein bisschen Selbstschutz natürlich auch drin. Ne? Mhm. Wenn du natürlich gleich, sage ich mal, irgendwie die Karten auf den Tisch legst, dann nimmst du natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch einfach Angriffsfläche. Aber ja, wie generell, also wie gesagt, ich war generell jetzt nie so jemand, der Probleme hatte, quasi irgendwie über Niederlagen in jeglicher Form irgendwie zu sprechen. Deswegen thematisiere ich das auf jeden Fall oft. Das ist auch ein bisschen so meine Art und Weise, quasi damit umzugehen, glaube ich.
Auf Instagram hat mich jemand gefragt, also oder wollte von dir wissen, wie du dich denn da quasi rausgekämpft hast. Ging das relativ schnell? Wie motiviert man sich da zu sagen, okay, ich packe jetzt trotzdem an? Weil ich glaube, die Gefahr ist schon groß, dass man sagt, okay, ich schmeiß vielleicht hin oder so.
Ja, ich glaube, es kommt immer auch ein bisschen drauf an, quasi woher diese Niederlage quasi rührt. Ne? Ich wusste immer, dass es jetzt nicht, also dass es bei mir nicht an der Qualität, sag ich mal jetzt, meiner Kunst oder an der Musik oder sowas, die ich mache, liegt. Also ich wusste schon, dass das irgendwie schon geschäftstechnische Hintergründe hat, also dass ich einfach da ein ganz schlechter Geschäftsmann quasi in dem Moment eher war. Aber wusste schon quasi das, was ich da mache, dass das an sich schon, glaube ich, ganz gut ist und dass es viele Leute gibt, die das irgendwie erreicht und auch berührt, aber dass ich einfach irgendwie diesen Business-Teil einfach eher in den Griff kriegen muss. Mhm. Und das ist auch bei mir mit Rap ist das sowieso schwierig. Ich kann damit ja sowieso nicht aufhören. Das ist ja, also ich habe das ja jahrelang gemacht, ohne dass ich damit Geld verdient habe und hab jetzt das Glück, dass ich davon irgendwie meine Miete bezahlen kann, aber würde das, glaube ich, auch immer machen, selbst wenn das wirtschaftlich nicht mehr rentabel wäre. Deswegen war jetzt für mich da aufgeben in dem Fall jetzt sowieso keine Option. Aber es gibt auf jeden Fall auch Sachen, wo ich gesagt habe, okay, guck mal, das rentiert sich nicht, damit höre ich jetzt einfach auf, das lohnt sich nicht. Aber das sind dann meistens auch Sachen, die tatsächlich, sag ich mal, vom Ursprung her schon irgendwie wirtschaftliche Gründe haben. Also mit denen ich angefangen habe, um Geld zu verdienen. Mhm. Und mit denen habe ich dann auch aufgehört, weil ich keins verdient habe. Ne? Also es ist immer, und das ist halt dann generell glaube ich, ein bisschen problematischer.
Aber das ist doch das, was man auch immer so sagt. Man sollte mit etwas, man sollte nicht im Hinterkopf haben, mit etwas Geld zu verdienen, sondern man sollte es machen, weil man es liebt. Und danach kommt dann das Geld höchst mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn man dran bleibt.
Ja.
Wie stehst du denn zu Leuten? Vielleicht hast du ja auch sehr viel Kontakt mit deinen Fans, die diese Illusion haben, mit Rap direkt Geld zu verdienen. Also wenn das der Ansporn ist und gar nicht so die Liebe zur Musik. Gibt es das oft? Oder?
Ja, das gibt es, glaube ich, sehr oft. Mhm. Also jetzt gerade noch mehr, als es sicherlich auch vor 10 Jahren oder so der Fall war, als ich da so ein bisschen in den Anfängen war. Aber ist natürlich auch klar, weil es natürlich auch krass propagiert wird, also auch jetzt von Seiten der Rapper. Ne? Ich meine, in jedem Video ist irgendwie Goldketten und teure Uhren und Autos und Frauen und so weiter. Ich meine, das, was da ein bisschen verkauft wird, ist ja auch irgendwie so eine Scheinwelt auf eine gewisse Art und Weise. Beziehungsweise es gibt sicherlich ein paar Jungs, bei denen es dann auch tatsächlich so ist. Aber natürlich, klar, die Kids fangen dann sicherlich heutzutage auch öfter an, Mucke zu machen, quasi aus den falschen Beweggründen. Das war bei uns nicht der Fall. Also ich habe sehr, sehr lange überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass ich das irgendwie kommerziell irgendwie Musik vertreiben kann, sondern ich konnte mir lange auch überhaupt gar nicht vorstellen, dass das überhaupt jemand wirklich dafür Geld ausgeben würde. Das ist dann mehr oder weniger so, wie du auch sagst, dass dann einfach so passiert.
Hast du dann diese wirtschaftlichen Geschichten, wo du sagst, okay, da hat mir noch das Wissen gefehlt, hast du es jetzt nachgeholt oder hast du dir einfach quasi Profis dazu geholt, die davon Ahnung haben? Weil manchmal spricht man ja auch davon, manche Sachen musst du nicht können, dann musst du dir einfach die richtigen Leute holen. Aber dafür, glaube ich, bedarf es halt auch voll, also mir geht es so, ich brauche halt Vertrauen, es muss privat auch irgendwie passen und deswegen mache ich das alleine.
Ja, nee, das macht Sinn, das verstehe ich vollkommen. Also ich muss auch sagen, ich bin darin immer noch sehr, sehr schlecht. Ich hatte dann irgendwann das Glück, dass ich glücklicherweise so viel Geld verdient habe, dass ich quasi mir selber, dass ich mir die Fehler verzeihe, die ich mache. Aber ich würde mich immer noch nicht als einen guten Geschäftsmann bezeichnen. Und ich weiß auch nicht wirklich, also ehrlicherweise, ob ich da jetzt Leute im Team habe, die da drin sehr gut sind. Also es ist halt sehr ähnlich, wie du eigentlich auch gerade beschrieben hast. Ich brauche natürlich dann auch irgendwie eine gewisse Basis. Aber generell wird das schon auf Dauer Sinn machen, sich da jemand quasi ins Boot zu holen, der da einfach ein bisschen abgebrühter ist und einfach, also ich bin halt sehr emotional bei allem, was ich mache, auch beim Geld ausgeben.
Ja.
Sehr impulsiv. Ich glaube, ich habe einfach das Glück, was ich habe, ist, glaube ich, einfach, dass ich relativ gut darin bin, einigermaßen gute Entscheidungen zu treffen. Das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die ich habe.
Bauchgefühlentscheidungen? Oder?
Ja, Bauchgefühl.
Ja. Hast du schon mal auf dein Bauchgefühl nicht gehört und bist damit voll gegen die Wand gefahren?
Ja, klar. Also jeden Tag, ne? Jeden Tag. Aber also es gibt ganz, ganz, ganz viele Sachen, wo mein Körper, mein Gefühl mir eigentlich gesagt hat, ey, das fühlt sich nicht gut an. Also das, was ich da jetzt mache, das ist...
Hast du da ein konkretes Beispiel?
Naja, also es ist oftmals tatsächlich einfach auch... oftmals auch einfach Menschen halt, mit denen ich mich umgebe. Ne? Also wenn Leute irgendwie dazukommen, sei es geschäftlicher Natur oder auch privater Natur, wenn ich mit Leuten irgendwie eine Beziehung in irgendeiner Art und Weise eingehe und ich einfach, aber ursprünglich eigentlich von der ersten Sekunde an einfach fühle, ey, das ist nicht, wenn die um mich rum sind, fühlt sich nicht gut an. Also es ist einfach so, ich stehe so einem, da werde ich natürlich auch jetzt irgendwie von Monat zu Monat besser. Immer ist es halt, glaube ich, ein Lernprozess. Dass ich einfach immer mehr sage, ey, ganz im Ernst, dafür ist halt mein Leben zu kurz, dass ich mich mit Leuten umgebe, die mir einfach kein gutes Gefühl machen, weißt du? Und das hatte ich oft.
Hältst du dann deine Kreise auch klein? Oder bist du so ein Mensch mit einem riesen Freundeskreis?
Nee, also schon, ich glaube schon, dass ich sehr viele Leute kenne, aber viele Sachen sind schon auch oberflächlich. Also die Leute, mit denen ich wirklich in einer tieferen Beziehung irgendwie bin, das ist schon ein relativ kleiner Kreis, der auch eigentlich schon sehr lange bei mir ist. Mhm. Aber ja, wie gesagt, also bis da habe ich sehr, sehr oft, wo ich von Anfang an gesagt habe, ey, das fühlt sich eigentlich scheiße an. Dann habe ich aber kopfmäßig gesagt, ey, vielleicht macht es Sinn wirtschaftlich und so weiter. Und es hat sich dann eigentlich auch immer quasi so rausgestellt, dass mein Bauchgefühl mich da eigentlich nicht getäuscht hat.
Ich glaube auch, man kann so ein bisschen Intuition verlieren. Also ich hatte so eine Phase, da dachte ich, muss alles logisch angehen. So, weil mein Umfeld so war und immer so Sachen auch hinterfragt hat und ich so gesagt habe, ja, weil halt, also das war immer so mein Argument, weil ich eben etwas empfunden habe und dachte, ja, ist halt so, damit fühle ich mich wohl. Irgendwann habe ich dann angefangen, so logisch zu denken und ja, und auch vor allem vernünftig, und das war im Nachhinein immer falsch, so. Obwohl es am Anfang super vernünftig und 0815 war, habe ich so gemerkt, ey, größter Fehler, also auch wirtschaftlich, aber auch so zwischenmenschlich falsche Projekte angegangen, mit den falschen Leuten auf die Fresse gefallen und ja, auch meine Loyalität, und das ist gerade so ein Thema, das mich krass beschäftigt, und ich habe gestern halt von deinen Fans her gemerkt, loyalste Fancrew ever, deine Leute sind unglaublich loyal, das merkt man auch, ich maß mir das jetzt einfach mal an, das zu merken, keine Ahnung, und ich weiß manchmal nicht, ob meine Loyalität gegenüber anderen Leuten sich lohnt. Also was heißt sich lohnt, aber ich habe Angst, dass das ausgenutzt wird und verwechselt wird mit meiner Naivität. So. Mhm. Man könnte gewisse Moves machen, die wären nicht loyal, dann wäre man vielleicht ein paar Schritte weiter, aber ich würde mich dann nicht gut fühlen. So. Mhm. Wie sind so deine Erfahrungswerte damit? Also warst du schon immer loyal oder hast du auch mal gesagt, hey, nee, ich muss jetzt mal...
Naja, es ist, dieses Loyalitätsding ist natürlich ein ganz großes Thema und da ist ja natürlich auch ein großes Wort. Ich bin, glaube ich, ein sehr loyaler Typ. Ich hatte auch Zeiten, wo ich Loyalitätsfanatiker war, so. Und habe aber auch irgendwann gemerkt, dass man auch unloyal sich selbst gegenüber sein kann. Weißt du? Mhm. Also, und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, es gibt einfach Sachen. Also das hört sich immer so an, als würde man sich so ein bisschen selbst beweihräuchern, wenn man so selbstlos ist. Aber ich meine das, gar nicht eigentlich als so eine, ich sehe das nicht als so eine positive Eigenschaft, weil man vergisst sich manchmal einfach selbst. Also man macht sehr viele Sachen für andere Leute und dann sage, ey, ich bin da loyal, meine Jungs, und ist aber sich selbst gegenüber eigentlich so ein bisschen untreu auf eine gewisse Art und Weise. Und ich versuche einen Zwischenweg quasi jetzt mittlerweile zu finden, zu sagen, okay, ich kann das machen, ich kann das auch so weitermachen, aber ich muss irgendwie an einem gewissen Punkt auch einfach gucken, okay, was eigentlich mit mir? So, ne? Mhm. Und das habe ich eigentlich auch, glaube ich, oft vergessen. Also ich habe viele Sachen sehr lange weiterlaufen lassen, einfach weil ich gesagt habe, ey, guck mal, der hat damals mit mir angefangen, der hat mir damals das gegeben, vor 5 Jahren hat er mir das gemacht und so. Und dann, aber dann weitere 5 Jahre quasi Scheiße dafür gefressen, und das ist einfach auch was für dich selber so schlecht ist und was irgendwie, also was, glaube ich, auch mich auch zeitweise irgendwie auch wirklich krank gemacht hat. Mhm. Ich meine, was ich auch wirklich körperlich gespürt habe, dass es mir einfach, dass es mich Kraft kostet, dass es mir Energie kostet, dass ich müde bin, dass ich im Arsch bin, dass ich antriebslos bin, dass ich keine Lust mehr habe, gewisse Sachen zu machen, weil ich einfach von Leuten umgeben bin, die sich einfach nicht gut anfühlen. So. Mhm. Und deswegen, ich glaube, Loyalität ist schon gut, aber man muss auch zu sich selbst gegenüber auch loyal sein.
Ja, aber ich hatte den Fall vor kurzem, kennst du noch Erkan und Stefan?
Ja.
Ich habe mit Stefan geredet, also der heißt natürlich nicht im echten Leben Stefan, und der hat halt auch zum Beispiel dem Sender ProSieben halt die Treue geschworen, weil er gesagt hat, ja, Dicker, ihr habt uns halt groß gemacht, deswegen wollen wir bei euch bleiben. Sagt er im Nachhinein, war ein Fehler. Er hätte zu einem anderen Sender gehen können und hat halt gewartet, bis ProSieben dann mit weiteren Projekten irgendwie kommt. Mhm. Und die haben die halt abgesägt, weil in der Medienbranche dann am Ende des Tages gibt es dieses Loyalitätsding dann nicht so.
Klar, das ist ja auch... Ist halt auch die Sache, dass man, weißt du, und das, bei mir hat sich das wirklich durch meine ganze Karriere gezogen, so, weißt du, ich hatte ganz früher schon bei meinem ersten Label auch einen Künstler, der mich da gesigned hat, dem ich auch sehr loyal gegenüber war, meiner Meinung nach. Und du musst auch irgendwann einfach an den Punkt kommen, wo du einfach sagst, ey, guck mal, du hast mir damals einen riesen Gefallen getan, du hast mich damals aufgesammelt und mir das gegeben, aber irgendwann hast du es halt auch zurückgezahlt, so, weißt du. Mhm. Und ich glaube, Erkan und Stefan oder welches Beispiel auch immer du nennen kannst, verstehst du, die sind die waren ja nicht da, wo die waren wegen ProSieben. So, weißt du, ProSieben hat denen bestimmt dann da irgendwie diesen Spot gegeben, aber die müssen selber da rausgehen und ihren Scheiß machen. So, weißt du, deswegen ist es, ich glaube, also ich bin mittlerweile schon auf dem Level, wo ich sag, also die Leute, die auf Dauer erfolgreich sind und wirklich größere Erfolge haben, und ich meine jetzt nicht so, die blitzen einmal auf und sind wieder weg, die sind alle da, weil die alle einfach krass arbeiten, weil die gutes Talent haben und weil die ready sind, einfach über die Grenze zu gehen, weißt du, bei gewissen Sachen. Und ich glaube, da kriegt man halt einfach irgendwie nichts geschenkt und dann muss man sich auch nicht irgendwie jemandem quasi sein Leben da verschreiben.
Ja, weißt du? Wie definierst du für dich selber Erfolg oder hat sich das auch mit der Zeit so geändert, wie man Erfolg definiert? Ich kann mir gut vorstellen, dass man am Anfang Chart-Erfolge sehr gefeiert hat. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist. Du hast jetzt schon zweimal die Eins, war das, oder?
Einmal. Ja.
Ich weiß nicht, also sind das noch so Sachen, mit denen man sich auseinandersetzt oder ist man da auch so ein bisschen schon, dass man sich denkt, ja, es ist schon cool, aber ich habe es mir noch geiler vorgestellt, so?
Weil die Eins generell,
ja.
Nee, also das erste Mal die Eins war schon krass.
Ja.
Das ist natürlich, wenn du einfach, dir einfach denkst, okay, gut, es gab...
Wie hast du das erfahren?
Ja, ich wurde damals überrascht von meinem Label quasi. Ja. Die haben dann einfach bei mir vor der Tür gestanden mit so einer, was haben die gehabt? So Luftballons mit einer Eins drauf und so weiter. Aber du kriegst es, also mittlerweile würde ich das schon ein, zwei Tage vorher
machen. Ja.
Aber nee, das ist natürlich geil. Die Eins ist immer geil, wenn du einfach denkst, okay, es gab einfach jetzt in der Woche, gab es in ganz Deutschland niemanden, der mehr Umsatz gemacht hat mit CDs als ich. Das ist natürlich schön, aber es ist natürlich auch ein Ego-Ding.
Ja.
Bei mir ist, also Erfolg an sich hat sich ein bisschen verschoben. Also das, was ich denke, was ist Erfolg, hat sich in den letzten Jahren ein bisschen verändert. Bei mir ist, dass ich so sehr heimatsbezogen Erfolg definiere. Also vielleicht zum Beispiel mein größter Erfolg war, dass ich zum Beispiel in Frankfurt in der Jahrhunderthalle gespielt habe. Das war für mich Erfolg, weil das, was für mich immer am wichtigsten war oder am allerwichtigsten war, okay, ich wollte in Frankfurt. Also da bin ich auch ein Psychopath, einfach so, ich will wirklich, wenn ich da, ich will da eine Legende werden. Und das ist ganz straight, das ist, was ich sage. Wenn ich irgendwann den Löffel abgebe, will ich, dass sie mir da eine Statue hinmeißeln, weißt du,
ja.
Auf gut Deutsch gesagt. Ja. Das ist für mich der größte Erfolg, das war immer für mich mein größter Ansporn. Natürlich will ich auch Geld verdienen, ich will so viel Geld wie möglich verdienen, das steht außer Frage, ne? Aber so Sachen wie einfach, dass ich morgens aufstehen kann, dass ich mit meinem Hund rausgehen kann mit meiner Freundin frühstücken, kann mich austauschen, kann in die Stadt gehen, kann Kaffee trinken, kann mir einteilen, wie ich wann wo arbeite, kann mir die Leute aussuchen, mit denen ich arbeite, ich kann mir mein Team selber zusammenbauen, weißt du, ich kann unterwegs sein und ich bin eigentlich irgendwie, sagen wir jetzt, außer von ein paar Termine, die eigentlich aber auch sehr flexibel sind und einfach Gespräche führen, die mir Spaß machen, das ist natürlich einfach schon ein riesiger Erfolg.
Das ist also eine große Freiheit eigentlich, ne?
Absolut. Und also das ist eine der größten Erfolge, wo ich auch sage, also muss ich einfach sagen, das können vielleicht viele Leute nicht nachvollziehen, aber für mich ist so ein normales Leben, also so ein, ich bin irgendwo angestellt und gehe arbeiten 40 Stunden die Woche und verdiene, das ist für mich einfach wirklich keine Option.
Nee, das ist die Hölle. Also in meinen Augen ist das...
Ja, ich habe es auch gemacht. Ja. Ich habe es auch gemacht, ja. Aber...
Das ist, oder in welchem Bereich?
Ich habe Ausbildung als Einzelhandelskaufmann gemacht. Klamotten verkauft. Ich war schon alles. Ich war schon Bofrostmann. Ich habe schon Handyverträge an der Tür verkauft. Alles mögliche. Coca-Cola-Lieferant war ich und lauter so Geschichten.
Wann war das letzte Mal, dass du so einen Job machen musstest?
Ich habe aufgehört zu arbeiten 2012.
Weißt du, was das Geile ist? Dass du sagst, ich habe aufgehört zu arbeiten.
Ja.
Das ist voll schön. Das heißt, du siehst das, was du machst, nicht als Arbeit,
voll.
Diese Arbeit, also dieser Begriff ist ja so negativ behaftet quasi.
Ja.
Ne? Ich finde es auch krass, dass Leute einem sagen, wenn man selbstständig ist, was ja auf dich auch im Grunde zutrifft, das wäre mutig. Und ich finde es halt zum Beispiel krass mutig, sich in einen Beruf zu begeben, wo ich nicht weiß, wer mein Chef ist, wo ich nicht weiß, wer mein Kollege ist, weil das damit steht und fällt sehr viel auch. Die siehst du länger und öfter wie deine Family, keine Ahnung. Und andererseits bin ich mir auch bewusst, dass nicht jeder selbstständig sein kann und soll. Also klar. Es muss diese Leute geben und ich bewerte das auch nicht mehr. Früher habe ich es bewertet, jetzt war aber so eine Arroganz, finde ich. So dieses von oben herab, so ja, ihr macht alle nicht euer Ding, ich mache mein Ding. Es geht halt auch nicht klar so. Aber das habe ich jetzt auch erst gelernt so.
Es gibt auch Leute, die tatsächlich ja oberglücklich damit sind.
Voll, also genau.
Weil Leute, die einfach eine Struktur brauchen, eine gewisse Sicherheit und die damit vollkommen cool sind. Für mich ist das, ich kann niemand haben, der mir sagt, was ich machen soll. Das geht nicht, weißt du. Ja. Und deswegen ist es auch so, deswegen sage ich, ich könnte da nie wieder zurückgehen. Also unabhängig davon, auch wenn ich aufhöre, jetzt mit Musik Geld zu verdienen, ich würde irgendwie immer irgendwie was versuchen zu machen, was mich irgendwie in einer gewissen Art und Weise erfüllt und wo ich mich einfach ausleben kann. Mhm. Also das ist für mich ganz, ganz, ganz essentiell, glaube ich.
Was gab es trotzdem, du gehst ja mit dem Scheitern jetzt unglaublich reflektiert um und siehst es eigentlich eher als Chance zu lernen. Gab es für dich trotzdem so einen Punkt, wo du kurz dachtest, so fuck, ich bin gescheitert? Oder war das für dich immer klar, nee, nächster Schritt, go, go, go? Weil ich versuche auch den Leuten diese Romantik ein bisschen manchmal rauszunehmen, weil ich finde, man soll ruhig auch sagen können, nee, da gab es auch Momente, wo ich echt nicht wusste, wie es weitergeht.
Ja, so. Die gab es natürlich ohne Ende, aber generell, also um das grundlegend nochmal zu sagen, glaube ich, es gibt fast kein größeres Geschenk auf der Welt, als zu scheitern, also so richtig auf die Schnauze zu fallen, weil es gibt nichts, wo du so radikal und kurzfristig einfach lernst und das, also lernst Sachen, es gibt Fehler, wenn du richtig bist, diesen Fehler machst du nicht zweimal. Das ist nicht wie so, das ist ein bisschen scheiße gelaufen, aber ich probiere es nochmal. Und das ist halt das ist wirklich so dieses, das kleine Kind muss einmal auf die Herdplatte greifen mäßig. Ne?
Aber ich passiert's nie fast mehr. Fünfmal manchmal drauf.
Ja, dann war die nicht heiß genug. aber, also wie gesagt, nichts, wo ich halt so radikal gelernt habe, was mich auch nicht nur geschäftstechnisch, sondern auch menschlich. Also das kann ja tausend sein. Das kann ja auch scheitern auf menschlicher Basis sein. Mhm. Das sind bei mir eher Sachen. Also klar, auch diese Business-Sachen, Schulden ohne Ende gehabt und wirklich gedacht.
Gehabt, du bist raus. Oder
ja,
musst
ja,
du?
Ja, klar.
Ah, krass, okay.
Na, ich hatte das Glück schon auch, dass das dann relativ schnell dann auch geil. Bei mir einigermaßen ging, aber klar, da gab es auf jeden Fall Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, alles klar, jetzt hast du hier irgendwie am Ende des Tages irgendwie vielleicht fast sechsstelligen Betrag auf dem Deckel stehen, den du irgendwie irgendwelchen Leuten zurückzahlen musst. Also es geht ganz, ganz normal, also jetzt hardcore gesagt, es gibt Leute, ne, die schmeißen sich vom Zug dafür, aber ich glaube, wenn man so ein gewisses Urvertrauen einfach hat und einfach weiß, ey, am Ende, ist auch wirklich so, es hört sich so leicht dahergeredet an, aber am Ende des Tages kann ja eigentlich nichts passieren.
Es kommt also, niemand und knallt
genau,
dich ab
wird,
oder so.
Also im Idealfall, wenn du die 100.000 Euro nicht den falschen Leuten schuldest, wird dich dafür keiner umbringen, weißt du?
Ja.
Also ist ja wirklich so, das ist... Und da muss man, glaube ich, ein bisschen so dieses Urvertrauen zurückkriegen. So, okay, was sind wir eigentlich, was machen wir eigentlich und vor allen Dingen auch, worum geht's eigentlich? Also das ist, glaube ich, für mich eine ganz wichtige Frage. Warum bin ich überhaupt hier? Also weißt du? Und das kann nicht sein, dass ich hier bin, um irgendwie alle vier Wochen zu gucken, dass ich irgendwie diese 1.700 Euro brutto auf mein Konto kriege, damit ich meine Wohnung bezahlen kann und mein Essen kaufen kann. Also das ist, ich weiß, dass Leute das machen müssen und das hört sich vielleicht arrogant dahergeredet ein, aber weißt du, es ist einfach, das kann man nicht machen. Das geht, du kannst es nicht 50 Jahre machen und dann sterben.
Ja,
also da muss irgendwas dazwischen sein, weißt du? Und
ich glaube, diese Leute haben Angst, die trauen sich nicht und ich merke, wie viele talentierte Menschen in meinem Umfeld sind und dann kommen die mir so, ja, aber dann kriege ich eine Absage, sage ich, ja, dann kriegst du eine Absage und dann bist du auf demselben Punkt wie vorher. Aber du kannst die halt nicht so viel bearbeiten, weil sie müssen es selber checken, so was ihr Potenzial ist, ne? Aber ich finde das so schade, weil ich sehe, wie viele Leute da draußen sind und ihr Ding machen können und sie trauen sich einfach nicht. Das ist auch privat, wie du es gesagt hast. Wie viele Typen trauen sich nicht, Mädels anzuquatschen und wären erstaunt, wie sich Mädels freuen würden, wenn natürlich auf eine soziale Art und Weise. Bitte keine Tiergeräusche, liebe Männer. Es ist echt so schlimm. Aber weißt du, die Leute wären, glaube ich, erstaunt, wie krass möglich das Unmögliche ist, weil zu wenig auch probieren, so das Unmögliche zu schaffen. So.
Voll, voll. Also ich habe ja auch im eigenen Label quasi, also der Face, den hast du ja gestern auch gesehen, Künstler von mir, mit dem habe ich ja diese Geschichte eigentlich ganz intensiv. Also wir haben ja angefangen, Musik zusammen zu machen vor 10 Jahren. Und es ist natürlich auch ein bisschen aus den Voraussetzungen geschuldet, dass ich quasi irgendwann gesagt habe, okay, ich steck alles, was ich habe, da rein. Weil ich natürlich auch die Möglichkeit einfach hatte von zu Hause aus. Okay, ich habe immer da irgendwie ein Dach über dem Kopf. Ich weiß, bei meinen Eltern ist immer der Kühlschrank voll. Ich muss mir mehr oder weniger keine Sorgen machen. Bei ihm war das ein bisschen anders da. Also der musste einfach relativ früh einfach wirklich Geld verdienen, weil der Essen kaufen musste. Weißt du, da waren die Voraussetzungen anders. Aber da hat man auch gemerkt, okay, er war da einfach nicht ready, quasi da alles reinzuwerfen. Was ich jetzt auch nachvollziehen kann. Damals konnte ich es auch nicht nachvollziehen. Ich sage, Bruder, du bist einer der besten Rapper, die ich kenne. Wie kann das sein, dass du das wegschmeißt? Ja. Und dann sind wir wirklich fast 10 Jahre auch getrennte Wege gegangen. Und ich habe dann immer wieder belabert, über die Jahre, immer wenn wir uns gesehen haben, ich gesagt, Bruder, du musst Musik machen. Dafür bist du gemacht worden. Und er hat aber immer nicht getraut, diesen Schritt zu machen quasi. Und hat dann ein bisschen gebraucht und hat es dann jetzt vor 2 Jahren oder so dann, oder 1,5 Jahren gemacht, beziehungsweise ist jetzt auf dem Weg quasi das zu 100% da irgendwie sich zu committen und sagen, okay, ich mache nur Musik, ich will damit mein Geld verdienen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist die beste Entscheidung, die er quasi treffen kann, konnte, und das ist eher auch ein Ding, was ich zum Beispiel auch als Erfolg sehe, so weißt du, oder wo ich auch hardcore drin bin, so weißt du, das wäre für mich Scheitern. Wenn ich dem Jungen 10 Jahre sage, Bruder, mach das, vertrau mir, mach das, und es funktioniert nicht. Und der muss wieder zurückgehen dahin, wo, weißt du, was ich meine? Das wäre für mich Scheitern. Ja.
Ich glaube aber auch, er würde es sich selber nicht verzeihen, wenn er es nicht probieren würde. Das verfolgt dich dein Leben lang, wenn du deinen Traum wegwirfst. Also du kannst es so eine Zeit lang betäuben, denke ich, mit so Geld oder so. Aber irgendwann ist dein Kopf gefickt.
Es ist ja auch so, also wie gesagt, es ist ja immer so, ne, rückblickend gibt es ja eigentlich nichts in meinem Leben. Also die ganzen negativen Sachen, die mir passiert sind. Und ich meine, da sind wirklich ein paar Sachen passiert. Ich rede von Selbstmordversuch von meiner Ex-Freundin und, keine Ahnung, etlichen geschäftlichen Trennungen und so weiter und so fort. Also ich würde davon nichts rückgängig machen. Nichts. Vielleicht auch, weil ich bis jetzt mit dem blauen Auge davon gekommen bin. Das kann auch sein, weißt du, aber also am Ende des Tages, jede einzelne Geschichte daraus hat mich halt krass verändert und krass irgendwie wachsen lassen. Und hat mich, glaube ich, auch immer ein bisschen besser gemacht, so, weißt du. Das ist lustig, weil ich war auch mal auf so einem Vortrag von Rüdiger Dahlke, heißt der gute Mann. Den feiere ich sehr und hören manchmal so Vorträge von ihm an. Da hat er auch quasi diese Geschichte, gibt es auch so ein Buch quasi, was, ich weiß gar nicht, wie genau das heißt, aber was Sterbende bereuen.
Oh krass, ja, davon habe ich gehört, ja.
Und es gibt eigentlich, also es geht immer nur um Sachen, die Leute nicht gemacht haben. Es geht nie um Sachen, die gemacht haben oder Fehler, die gemacht haben oder so, sondern immer nur sagen, ich wollte eigentlich immer das und das machen, ich hab's nie gemacht. Das ist so, das hat mich irgendwie schon krass beeindruckt, weil ich auch Leute gesehen habe, auch in meiner Familie, auch Großeltern und so weiter. Meine Oma ist auch an Krebs gestorben und ich habe die auch beobachtet, irgendwie die letzten Jahre, was für ein Leben die führen. Also nicht, dass ich jetzt quasi in der Position bin, dass ich das judgen kann, so weißt du, aber ich habe mir gedacht, wieso? Ich habe mir so gedacht, wieso? Also ich kann nie verstehen, wieso macht das jemand? Es ist einfach so wie, keine Ahnung, Gott hin oder her, aber aus irgendeinem, wir sind irgendwie hierher gekommen, weißt du, wir haben die Chance und ich glaube schon, dass wir auch erstmal grundlegend hier sind, um irgendwie uns ein schönes Leben zu machen.
Ja.
Also irgendwie auch Spaß zu haben und zu lernen und uns zu entfalten, kreativ zu entfalten. Und ich glaube halt, dass in jedem von uns ist irgendwie etwas drin, eine Kreativität, in welcher Hinsicht auch immer. Ich meine jetzt nicht, dass jeder Musiker sein muss oder malen sein muss, aber irgendwas, was einem liegt, wo er sich krass ausleben könnte. Und ich glaube, dass einfach halt 90% der Menschen auf der Welt das quasi komplett stumm machen. Ne? Und einfach,
ich glaube aber, es ist auch ein gesellschaftliches Problem. Also
bei uns in Deutschland natürlich ganz massiv. Voll, ne? Also wir sind ja überhaupt nicht... Wir sind überhaupt nicht dafür, also unsere ganze Gesellschaft in Deutschland ist überhaupt, pusht ja überhaupt gar nicht kreativ oder gibt dir überhaupt keinen Anschub dafür, dass du auch den Mut fasst, das zu machen. Ja. Ja. Sich generell, also auch einfach generell in Deutschland selbstständiger zu sein, ist ja eine Tortur.
Weißt absolut, du? Absolut, ja.
Also da gibt's ja Länder, die halt das wirklich richtig auch forcieren. Also die sagen einfach, ey, mach das. Mehr Mut. Und das siehst du ja auch in anderen Ländern, ist es ja viel, viel größer. Also es ist generell in Deutschland, ich sage immer dieses Beispiel, aber wenn selbst jetzt nicht, dass die Staaten jetzt ein großes Vorbild für viele Sachen sind, aber einfach ein scheiß Los Angeles mit einem Ferrari vorbeifährst, stehen an dem Straßenrand acht Leute, die schreien,
du hast es geschafft.
Weißt du, wenn du in Frankfurt mit einem Ferrari fährst, musst du Angst haben, dass die dir nicht Steine in die Scheibe schmeißen.
Genau,
also,
weißt du? Voll.
Also nicht, dass ich mit dem Ferrari fahren würde, aber nur generell,
ich weiß, was du meinst,
zu erklären. So, es ist halt einfach, wir sind halt so eine ganz, ganz wirre Gesellschaft, glaube ich.
Glaubst du, das wird sich noch ändern? Weil ich bin mir im Moment nicht so sicher und ich weiß nicht, ob ich hier glücklich werden kann, aber ich kenne auch keine Alternative gerade so für mich. Du hast zwar Amerika gerade angesprochen, aber es gibt noch ein paar andere Faktoren, die in Amerika nicht so geil sind.
Ja, also es ist natürlich immer gerne, das, wie man sagt, das Gras ist beim Nachbarn immer grüner. Ne? Also es muss generell sein.
Und in Los Angeles legal.
Genau, ja, das stimmt auch. Nee, aber es ist... Also ich glaube, so schlimm ist es hier nicht. Hm. Ich war schon auch ein bisschen unterwegs und ich glaube, das ist eigentlich schon ganz okay hier. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es sich ändern wird. Hm. Weil einfach, sorry, dass ich unterbreche,
alles gut,
die ganze Zeit. weil ich glaube, dass jetzt so gerade unsere Generation ist jetzt so ein ganz, ganz krasser, ich glaube, das ist schon so ein bisschen jetzt gerade so ein Schlüsselmoment. Ich glaube, sehr viele junge Leute, also die Leute, die ich jetzt kenne, die jetzt zwischen 20 und 35 irgendwie sind, so eine neue Generation, die einen ganz anderen Kopf hat, die einfach auch aus diesem Nachkriegsding auch rauskommt und die irgendwie einen anderen Kopf hat und die auch raus will und machen will und Grenzen austesten und deswegen glaube ich schon, dass sich das ändert.
Meine Mutter war immer so ein bisschen der Meinung, ja, manchmal muss man leiden. Und ich war eher so, nein, ich will eigentlich nicht. Ich will eigentlich glücklich sein. Und ich habe es auch zu meiner Aufgabe gesehen. Ich weiß nicht, ich war mega jung und habe ganz klar für mich definiert, ich möchte glücklich werden. Ich weiß nicht, woher das kam, aber ich habe so gemerkt, meine Oma war im Krieg, meine Mutter hat mit dem Kommunismus halt zu kämpfen gehabt und hat halt privat die Hölle durchgemacht. Und ich habe das so als meine Aufgabe gesehen. Meine Generation, ich und hoffentlich auch meine Kinder werden es gut haben, so, weißt, und werden sich ausleben können. Und meine Mutter checkt jetzt das so langsam. Vorher gab es mega Beef immer und so langsam lernt sie mich kennen, so langsam merkt sie, was alles möglich ist auf der Welt, dass man nicht nur einen Beruf erlernen muss und dann ist man das für immer. Und so langsam lockert sich das so auf. War das denn bei dir auch so, dass deine Eltern immer hinter dir standen oder musstest du dir das auch erstmal so erkämpfen und bis man gemerkt hat, da steckt auch kommerzieller Erfolg zum Beispiel dahinter?
Ja, das hat natürlich die ganze Sache schon beruhigt, also als dann da natürlich mit Geld gekommen ist. Also klar, Eltern haben glaube ich generell immer dieses Ding, dass sie einfach sagen, oh Mann, hoffentlich macht er irgendwas, womit er einigermaßen über die Runden kommt, was ich auch verstehen kann. Ich glaube, die machen sich einfach Sorgen.
Ja.
Ich muss sagen, ich war relativ radikal da auf meinem Weg. Also ich habe da nicht viel Raum gelassen für irgendwas anderes. Ich habe gesagt, ich werde es so machen. Es ist mir, also es ist egal, was es kostet. Das haben die relativ schnell gemerkt. Aber jetzt sind die, glaube ich, ganz happy, dass es so ist. Weil die auch merken, dass ich halt einfach viel erträglicher auch so bin. Aber es ist auch interessant, weil ich habe das bei meinen Eltern, habe ich das auch miterlebt, was du auch sagst. Ja, meine Eltern sind auch so typische Beispiele einfach, wo ich so sagst, sich so selbst so Grenzen setzen und sich einfach so limitieren selbst. Weißt du, sind immer 20 Jahre jedes Jahr im August an die Ostsee gefahren, so weißt du. Mhm. Also mein, wieso macht die? Wieso, wer sollte das machen? Also weißt du, nicht jetzt, das ist ja schön, jeder kann dann mal an die Ostsee fahren. Ich war auch da, ich mag die Ostsee. Ich hab gesagt, aber ey, ihr habt das Geld, ihr habt die Zeit. Und so, da habe ich richtig so gemerkt, einfach, das war so. Also wie, als hätten die gar nicht darüber nachgedacht, als gäbe es gar nicht. Das war so fix. So, das haben schon quasi die Eltern von meinem Vater haben das schon gemacht. Die haben es dann auch gemacht.
Genau.
Da habe ich irgendwann so gesagt, ey, guck mal, es gibt so viel zu sehen. Verstehst du? Ich bin so. Ich will überall hingehen. Überall. Weißt du, es gibt keine Gründe mehr. Wir haben das Glück, dass wir in ein Flugzeug steigen und sind 11 Stunden später am anderen Ende der Welt, auf gut Deutsch. Weißt du, ich habe gesagt, nutzt es doch, weißt du? Und dann irgendwann haben die dann angefangen und haben so. Sind dann ein bisschen auch rumgereist so und fahren auch viel, lustigerweise auch viel hier nach München wegen Fußball und so Geschichten und einfach so diese Selbstlimitierung, wenn keine Ahnung wie das Wort heißt, so, sich einfach so zu nehmen, einfach zu sagen, ey, ihr könnt alles machen, es gibt kein, da ist kein Limit. Wenn ihr Bock habt, geht dahin. Mhm. Wenn ihr Bock habt, alle 14 Tage von Frankfurt nach München zu fahren, um Fußball zu gucken, warum nicht? Weißt du, und zum Beispiel jetzt, mein Bruder ist jetzt 19 geworden und der war jetzt das erste Mal alleine nach Thailand geflogen, weißt du?
Alleine?
Ja.
Krass.
Und ist da rumgereist, weißt du? Und das ist einfach so, dass ich einfach so sehe, so sollte es sein, weißt du? Weil das ist, warum nicht? Es gibt so viel krasse Sachen zu sehen, so viel krasse Leute kennenzulernen, sich irgendwie irgendwie zu wachsen an allen möglichen Sachen. Und wie du auch gesagt hast, im Großteil der Fällen stirbt man nicht, weißt du, auch wenn irgendwie was passiert. Ich habe so viele kranke Sachen auch erlebt, wenn ich irgendwo unterwegs war, irgendwelche Lebensmittelvergiftungen und irgendwo in Thailand 4 Tage rumgelegen, gedacht, ich sterbe einfach. Also, und, aber trotzdem ist es am Ende. Das sind alles so Stories, weißt du, ich weiß, ich kann jetzt schon mein Leben, was ich bis jetzt geführt habe, ich kann mit meinem Sohn oder Tochter oder Enkel da sitzen und ich kann einfach Monate könnte ich Geschichten erzählen. Mhm. Und das ist, was ich will, weißt du. Ja. Und einfach auch, ich will, dass jeder das kann, weil es einfach geil ist, weißt du, ich liebe das, das ist das Geilste für mich.
Ja, ich finde, die Leute vergessen auch voll zu reisen, die wissen auch, also man muss wirklich, das macht so viel mit einem, man lernt so viel. Alleine reisen trauen sich viele Leute nicht, deswegen habe ich jetzt auch gerade so reagiert. Ich finde es mega geil, es ist zwar schon ein bisschen beängstigend, ist auch nicht immer geil, aber ich finde, das ist die krasseste Erfahrung, die ich gemacht habe, war alleine reisen so und auch nur mal mit sich zu sein. Das können halt viele Leute nicht alleine sein. Verwechselt man oft mit einsam sein zum Beispiel. Gibt es auch in Beziehungen ganz oft, dass die Leute von Beziehung zu Beziehung auch immer wieder springen. So.
Also alleine sein ist, glaube ich, auch echt ein ganz krasses Thema. Also das ist auch sowas, was ich tatsächlich auch jetzt erst so in den letzten 3-4 Jahren überhaupt so mich so langsam so rantaste erst tatsächlich. Also ich war nie allein. Mhm. Nie. Ich war immer, sobald ich irgendwo länger als 60 Minuten irgendwo mit mir, mich selbst ertragen musste, dann habe ich direkt irgendjemand angerufen, komm, wir gehen raus, komm, wir trinken ein Bier, komm, wir gehen was essen. Und ich hatte dann, ich war auch bei einer Thailand-Reise, ein bisschen absurde Geschichte, meine Freundin ist Kroatin und die hätte ein Visum gebraucht für Thailand. Eins von 2 Ländern.
Polen ist auch darunter.
Ja, eins von 2 oder 3 Ländern. Die musste tatsächlich von Bangkok zurückfliegen. Also wir sind hingeflogen und die haben gesagt, du kommst nicht rein und waren einfach sau schlecht vorbereitet. Und die musste dann wieder zurück. Und musste dann ihr Visum holen in Stuttgart und deshalb war ich dann quasi wohl oder übel 3 Tage alleine in Bangkok. Und es ist auch, also selbst das war für mich eine der krassen Erfahrungen. Und dann habe ich auch dann irgendwie, daraufhin habe ich dann auch gesagt, so ey, jetzt dann auch in diesem Albumprozess habe ich gesagt, ich will irgendwie mal 5-6 Tage alleine weg. Und dann war ich 2-mal in Neapel alleine und habe dann da auch geschrieben und es ist schon eine krasse Erfahrung. Mhm. Also man unterschätzt es so. Ja. Die Leute sagen, ja klar kann ich allein sein, so weißt du, aber...
Das ist krass, ja.
Für mich war das dann noch verstärkt halt, weil ich dann einfach so in Bangkok war und es ist dann so, du bist dann nicht nur alleine, sondern du bist einfach so in einer ganz anderen Welt, so weißt du, und ich bin auch nicht jetzt so, dass ich direkt, wenn ich rausgehe, irgendwie Leute treffen, so, ey, war und reden, sondern ich bin so ein bisschen zurückhaltender eigentlich, was das betrifft. Und es war schon krass. Mhm. Aber es war geil auch.
Ja, aber lustig, ich habe auch erst zwei Tage vor Abreise gecheckt, dass Polen auch unter dieses Visum läuft, musst auch noch schnell zum Konsulat und so. Actions, mega der Abfuck. Vor allem, wenn du es dann erst erfährst, ist es noch viel schlimmer. Ja. Also, wenn du schon vor Ort bist, Alter.
Ja, Hölle.
Kannst du gut mit Kritik umgehen?
Nee, ich glaube, sehr schlecht.
Aber wenn so ein Album rauskommt, dann kommen auch diese Reviews, oder bedeuten die heutzutage nicht mehr so viel? Ich bin da jetzt nicht so drin, schließe das auch ehrlich gesagt nicht.
Also ich habe mich davon irgendwie komplett frei gemacht, dass mich das irgendwie, also na gut, das wäre eigentlich auch gelogen. Also ich bin schon immer sauer, wenn ich eine schlechte Review kriege, aber wenn ich dann so irgendwie kurz drüber nachdenke, ich finde es halt, was soll ich halt dazu sagen? Es ist halt irgendein Typ, den ich noch nie getroffen habe in meinem Leben, der halt mein Album angehört hat und dem hat es halt nicht gefallen hat. Mhm. So, weißt du, das ist einfach so, wie soll ich dir sagen, dass du wirst es 1000 Leuten zeigen und 1000 Leute werden was anderes schreiben. Mhm. Und davon werden 400 schreiben, ist der letzte Scheiß, und 400 werden schreiben, das ist das Krasseste, was ich jemals gehört habe. Es ist halt so schwierig, glaube ich, irgendwie, vor allen Dingen auch in meiner Branche, so Musikkritiker, das sind ja alles, also sind ja seltenst wirklich ernstzunehmende Journalisten, und die meisten Leute haben einfach keinen Plan, und gerade bei meiner Mucke, das ist auch was du, glaube ich, so gar nicht so, du kannst das nicht so, wie soll ich das erklären, das ist was halt krass emotional ist und was du halt irgendwie, du musst irgendwie dieses Feeling haben, du musst irgendwie dieses Gefühl musst dich irgendwie berühren. Es ist einfach sehr pathetisch, viele Sachen sind sehr überzogen, sehr theatralisch, sehr große Worte, und ich glaube, es ist einfach so, entweder du hast dafür ein Faible oder halt nicht.
Vor allem, man merkt auch andersrum, merke ich oft, die Hip-Hop-Szene ist sehr klein, wer mit wem befreundet ist. Also ich merke manchmal so, aha, da hat der für den geschrieben, also eine Review, und dann merkst du so, ja, aber die hängen halt auch zusammen ab privat, und dann weißt du schon, ah, okay, klar, und deswegen habe ich das irgendwann mal nicht mehr gelesen, weil es für mich auch dann nicht mehr authentisch war und auch nicht real war in dem Sinne.
Ja, die Frage ist auch wirklich, also wenn man Kunst irgendwie macht, ja, wie wichtig ist es, dass das bewertet wird von irgendjemand?
Ja.
Hab ich auch mit dem Face oft drüber diskutiert. Weißt du, sag ich so, Bruder, dass irgendein Da Vinci hat das auch nicht interessiert, was 5000 Leute über sein Bild denken, weißt du halt.
Ja.
Also es ist halt so, keine Ahnung, ich mach meine Mucke. Wenn ich das abgebe, ist es das Beste, was ich zu dem Zeitpunkt machen konnte. Das ist das, was ich machen wollte. Das ist nicht, also auf eine gewisse Art und Weise, du kannst es nicht eigentlich bewerten, großartig. Oder? Du kannst sagen, ja gut, catch mich nicht irgendwie, aber und deswegen, ich glaube, das gerade bei meiner Musik ist das sehr schwierig, also man muss in einem gewissen Gefühlszustand irgendwie sein, muss offen dafür sein, es gibt einfach Leute, die mögen einfach Filme mit Zauberer und zweiköpfigen Schlangen, und es gibt halt einfach Leute, die mögen es nicht, weißt du, ich war immer der Zauberer-Typ.
erinnerst du dich noch an eine richtig behindert, ich darf nicht mehr behindert sagen, ne? Das muss man sich abgewöhnen. Erinnerst du dich noch an eine beschissene Kritik, die du bekommen hast? Also eine, wo du gesagt hast, ey, der hat nicht mal gehört oder so?
Ich erinnere mich fast an keine gute, um ehrlich zu sein. Also ich habe jetzt nie eine überragende Review gekriegt. Ich kriege immer so sehr nichtssagende Reviews meistens. Und diese laut.de Heinis, die schreiben eigentlich immer sehr schlechte Reviews und sehr auch irgendwie so ein bisschen, und du merkst, dass die halt einfach provozieren wollen. Die schreiben dann so wie die, was weiß ich, was schreiben die, die kleine Heulsuse ist wieder zurück.
Oder was?
Die schreiben auch so Sachen, wo ich einfach ganz stumpf neandertalermäßig sag, so, ich einfach in die Schnauze schlagen, wenn ich die sehe. Weißt du, das ist einfach so.
Ja.
Alles, dann denke ich mir so, weißt, das sind irgendwelche Leute, die da irgendwo sitzen, die haben einfach gar keinen Plan, die haben keine Ahnung von meiner Musik, von dem, was wir da machen, was wir da aufgebaut haben. Leute sehen das gar nicht, weißt du, die eigentlich können die darüber nicht reden. Aber ich glaube zum Beispiel, dass tatsächlich sowas wie gestern, wie ein Konzert, vielleicht auch krass hilft, einfach das zu verstehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass jemand, dass zum Beispiel vielleicht du auch, keine Ahnung, die CD gehört hast und sagst so, komisch, weiß ich nicht, ist nicht so mein Ding, ist mir so ein bisschen viel Rumgeheule und besingst, aber dann ist man vielleicht auf so einem Konzert und spürt so diese Energie und sieht die Leute, denen das was bedeutet und kriegt vielleicht ein anderes Gefühl dafür.
Ey, bei mir war das wirklich eines der wenigen Konzerte, wo ich Gänsehaut hatte. Aber ich würde gar nicht sagen, ich höre die Musik nicht, weil ich sie nicht mag, sondern das Problem, das kennen vielleicht paar Leute, wenn man halt irgendwie so ein bisschen in diesem Hip-Hop-Ding mal drin war, ein paar Leute kennengelernt hat, bist du entweder krasser Fan immer noch oder du distanzierst dich so ein bisschen. Das liegt nicht daran, dass dir irgendjemand Scheiße an den Kopf geworfen hat oder zu dir Scheiße war, sondern irgendwie ist das so, es verliert so ein bisschen irgendwas geht da verloren, ich weiß es nicht. Deswegen habe ich ein bisschen Abstand so zu Hip-Hop einfach für mich irgendwann mal genommen.
Das liegt daran, dass viele Typen halt einfach halt Blender sind.
Absolut, absolut. Also genau, und dann will man einfach nicht sich nochmal quasi wie in so einen Typen verlieben, weil man Angst hat, das Herz wird wieder gebrochen, weißt du? Und dann habe ich so gestern auf dem Konzert so gemerkt, ach krass, wie krass ist das denn? Ich habe mich halt super aufgeregt, dass es niemand gefilmt hat. Ich brauche unbedingt ein Kamerateam. Aber vielleicht in Frankfurt dann.
Haben wir normalerweise, hatten wir auch immer jemanden dabei. Aber jetzt haben wir es diesmal ein bisschen hingekriegt. Ja, ein paar Dates kommt hier.
Werden noch gefilmt. Ja. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ich muss mal kurz spicken, weil wir haben den Lebenslauf des Scheiterns. Also die meisten Leute schreiben ja in die Lebensläufe immer rein, was gut gelaufen ist, und wir knüpfen uns quasi so die negativen Sachen vor. Wann hast du das letzte Mal "Du kannst das nicht" gehört?
Dass jemand das zu mir gesagt hat? Ne, ich höre das oft, also Leute denken, glaube ich, oft, dass ich einen an der Waffel habe bei ein paar Sachen, die ich mache. Also das letzte Mal, wo ich... Also ich höre das oft tatsächlich auch von meinen Eltern, also im übertragenen Sinne. Aber ich hatte das letzte Mal, als ich quasi da diese Jahrhunderthalle gemietet habe und habe gesagt, wir spielen da in dieser Jahrhunderthalle. Da habe ich schon gemerkt, okay, da haben ein paar Leute, und ich gedacht, okay, jetzt hat er den Verstand verloren. Und ich glaube auch ein paar Leute haben auch gedacht, dass das auch ein bisschen der Untergang sein könnte, glaube ich. Also das ist auch tatsächlich so, das hätten auch wieder 50.000 Euro Schulden werden können, sagen wir es mal so. Ja. Aber ich weiß nicht, ich habe auch nie so richtig darüber nachgedacht, was genau mir da durch den Kopf gegangen ist, aber ich irgendwie, das war auch so ein bisschen so ein Impulsding. Aber das war so einfach, das war ja wirklich so erzwungen auch, ne? Mhm. Also dass die dann so voll geworden ist, das haben wir einfach erzwungen.
Es muss funktionieren.
Ja. Also es war wirklich so, okay, ich poste das jetzt 2 Jahre lang, jeden Tag, und mit jedem Post, den ich mache, verkaufe ich 3 Tickets, weißt du, so war das. Also ich weiß, wie wir immer jeden Montag gesessen haben im Café, wenn wir dieses Meeting hatten, und wir haben wirklich einfach jede Woche einfach so 8 Tickets verkauft. Also dann, das ist halt 2 Jahre.
Geil.
Also es ist halt einfach so, manchmal muss man einfach auch was geisteskrank wollen, so weißt du, und dann passiert es einfach.
Ja. Diese Vision, davon reden ja auch viele, dass man auch eine Vision braucht, egal wie unrealistisch sie erstmal wirkt. So.
Ja.
Aber ich bewundere das, weil ich lasse mich dann viel zu sehr von meinem Umfeld leider beeinflussen. Aber dafür brauche ich halt einen Fokus, und dann müsste ich mich halt voll abschotten von Menschen irgendwie, keine Ahnung.
Wobei das natürlich auch immer, sind natürlich auch immer ein bisschen glückliche Umstände, ne? Also wenn du... Es muss auch alles dann immer irgendwie, da ist so eine Dynamik im Leben generell halt drin, dass halt Sachen einfach zur richtigen Zeit dann passieren müssen, und dann müssen die auch funktionieren, und dann kommst du irgendwie in so einen Flow rein.
Ja, aber es fügen sich dann auch manchmal Sachen, die kannst du halt nicht voraussehen, aber du spürst halt etwas, und dann weiß ich nicht. Ich glaube halt auch an sowas wie so Visualisierung, also weißt du, wenn man sich was vorstellt, dann passiert. Und da gab es so gruselige Sachen schon in meinem Leben, wo dir jeder einen Vogel zeigen würde, aber ich habe gesagt, nein. Ich will das, ich will das, ich will das, und es ist passiert.
Voll.
Also, glaube ich schon irgendwie so dran, keine Ahnung.
Also bei mir ist halt dann ein bisschen dadurch, dass das halt funktioniert hat, es hat natürlich bei mir ein bisschen dann so die Tür zum kompletten Wahnsinn auch aufgetreten. Weißt du, weil ich halt einfach wusste, okay, jetzt ist scheißegal. Also für mich war, als ich das gesehen habe, war für mich klar, dass ich auch in der Festhalle spielen kann vor 11.000 Leuten. Weil der Sprung ist, verstehst du, das ist ja wie, ich habe aus 80 5.000 gemacht. Wieso soll ich nicht aus 5.000 11.000 machen? Weißt du, das ist ja so, die Grenze ist, hat man ja wirklich nur selber.
Ja.
Weißt du, klar, da muss auch der richtige Zeitpunkt kommen, das Richtige muss, aber das ist halt, das ist möglich, das ist nicht unmöglich. Also Leute machen das, verstehst du? Materia spielt in Rostock in einem Fußballstadion.
Ja.
Nicht, dass ich Materia bin, aber ich frage, wieso sollte ich das nicht, also
naja,
wieso soll ich es nicht machen? Der macht auch deutschen Rap, ich mache auch deutschen Rap, bei ihm ist es ein bisschen kommerzieller natürlich, aber ich sage einfach, das ist möglich. Die Leute sind jetzt alle gerade am Durchdrehen, alle spielen riesige Hallen und jetzt sind wir gerade heiß und jetzt wollen wir es auch haben, weißt du?
Ja. Ey, ist gar nicht so lange her, da hat Materia auch nur 40 Leute da gehabt und ich glaube, er ist auch sehr verbissen und hat auch eine Vision gehabt und hat auch diese Ziele gehabt und so. Ich glaube, es war so, er wollte unbedingt zum Beispiel mal auf FIFA so als Soundtrack drauf. Und ich glaube halt, wenn du das vor ein paar Jahren, so vor 7, 8 Jahren gesagt hättest, dann hätte auch nicht jeder gesagt, ja, das ist jetzt realistisch oder so. Mhm. Und er hat es geschafft. Er hat einfach gesagt, ich will das und dann ist es halt, man arbeitet halt dann langsam so drauf hin. Ja. Intuitiv.
Ja, man hat einfach so Sachen, ich hab so Sachen im Kopf einfach, wo ich einfach weiß, es ist scheißegal, was passiert, ich werde das irgendwann in meinem Leben machen.
Ja.
Weißt du, ich zum Beispiel sag die ganze Zeit, und das ist auch so geil, weil ich auch bei manchen aber gar keine Ahnung, wie das überhaupt passieren soll. Aber ich sag zum Beispiel, ich will irgendwann zum Beispiel einen Film machen.
Mhm.
Ich weiß, ich kann nicht mal sagen, was für einen Film, aber ich will irgendwann so einen Film machen und will, dass der irgendwo im Kino läuft. Und ich meine nicht einen Film über mich, also sondern also quasi einen Film und den halt so selbst drehen und Director-mäßig Sachen machen. Und ich weiß, ich werde das mit der Brechstange irgendwann machen.
Mhm.
So, weißt du? Wie gesagt, ich habe keine Ahnung wann, vielleicht in 10 Jahren, vielleicht in 5, vielleicht in 15, aber ich werde das auf jeden Fall machen, weil das ist halt einfach einer meiner Träume. Mhm. Weißt du?
Aber dann höre ich so raus, es gab für dich nicht diese Angst vor der bösen 30 zum Beispiel, die gab es bei mir früher. Ich dachte, wenn ich 30 bin, bin ich tot. Wenn ich bis dahin nicht das und das erreicht habe, dann kann ich es vergessen.
Ja, das dachte ich, als ich 19 bin, dachte ich das, aber ich habe dann das Glück, dass ich halt viele Idole von mir halt getroffen habe, die jetzt ja schon, die meisten sind schon über 40.
Mhm.
Und ich sehe, wie die sich so, was die für ein Leben führen und deswegen habe ich die Angst vorm Altwerden, habe ich ehrlich gesagt komplett verloren.
Mhm.
Weil es gibt auch wirklich einfach keinen Grund, so weißt du?
Mhm. Ja, aber dieses Alter nennen mir viele zum Beispiel. Ja, aber ich bin jetzt schon 28, jetzt was Neues anfangen, brauche ich nicht mehr machen, weißt du, die Leute haben irgendwie immer noch das Alter im Kopf. Gerade Männer müssen sich noch weniger ein bisschen Gedanken machen, bei Frauen verstehe ich es halt manchmal, wenn sie halt Familie planen wollen, aber selbst das rückt ja immer mehr so ins Alter, also es ist ja alles noch so ein bisschen flexibler so.
Ja.
Ich habe eine Frage, die gar nicht so mit Scheitern zu tun hat und ich glaube, wenn ich sie stelle, wirkt es, als wenn ich eine Partei ergreifen würde, das will ich aber gar nicht, aber ich will etwas verstehen. Ich glaube, ich kann es aufgrund vieler Sachen nicht verstehen, aber ich will es probieren. Und zwar es ist so, ihr habt ja ein, oder du hast schon eine Anti-Haltung gegen die Polizei, oder? Oder wie würdest du es definieren, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie ist deine Beziehung zur Polizei oder dein...
Das ist natürlich immer auch so eine Sache der Sichtweise. Ne? Mhm. Ich kann jetzt, also bei mir ist es so, ich sehr, sehr intensiv in der Fußballszene aktiv.
Mhm.
Wo du natürlich einfach immer seit Tag 1 halt irgendwie ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel halt mit der Polizei hast und halt auch einfach die Polizei halt natürlich der Faktor ist, der halt dem Ganzen im Weg steht, was du halt einfach machen willst.
Mhm.
Oder generell war, sag ich mal, die Art und Weise, wie ich mein Leben geführt habe, war immer so, dass halt mehr oder weniger die Polizei immer diejenige waren, die mir irgendwie das versauen wollte, worauf ich Bock hatte.
Ja.
Und ich halt einfach, seitdem ich denken kann, sobald ich einen Cop sehe, ist mir einfach ein unwohles Gefühl.
Mhm.
Also vollkommen egal, auch ob ich irgendwas verbrochen habe. Ich brauche nur im Auto sitzen und ein Polizeiauto fährt vor mich. Und ich hatte lustigerweise auch mit den Jungs das Gespräch. Die haben mir das auch bestätigt. Und es ist auch egal, ob ich Dope einstecken habe oder nicht, oder ob ich eine abgesägte Schrotflinte hinten drin habe oder nicht. Das kann alles sauber sein. Das ändert an meinem Gefühl nichts.
Ja.
Das macht mir einfach ein Obst, ich will die da nicht haben.
Ja.
Aber so wie das jetzt propagiert wird, jetzt, das ist bei weitem nicht mehr so. Also, und es gibt auch einfach einen Unterschied. Also weißt du, es ist jetzt nicht irgendein Kopf, der hier rumläuft und irgendwie hier in der Nachbarschaft guckt, ob die Autos alle richtig stehen und so weiter. Weißt du, das ist, hab ich kein Problem mit. Aber es gibt ja schon auch so, halt so Rambo-Cops einfach.
Wie gesagt, absolut,
bei mir ist das halt viel durch dieses Fußballding geworden. Mhm. Und das sind natürlich auch einfach Jungs, die halt dann da komplett aufgepanzert hat und dann da rum, halt auch einfach rumprügeln. Und
ja, weil ich versuche da für mich noch so die richtige Einstellung zu finden, weil ich bin ein blondes Mädchen, weißt du, was ich meine? Selbst wenn ich jetzt 20 Gramm Heroin irgendwo stecken habe, es juckt. Also selbst ich bettel sogar manchmal, wenn meine Jungs rausgezogen werden, sage ich, ey, was mit mir? Ja, nee, juckt keinen so. Und mir tun meine Jungs so unglaublich leid, weil das ist auch so voll wahllos und in Bayern noch viel schlimmer. Aber ich weiß halt nicht, was die Antwort ist. Ich weiß halt nicht, wie man dieses Problem lösen kann. Und ich weiß halt nicht, ob die Antwort ist, zu sagen, alle Bullen sind scheiße. Weißt du? Es ist für mich so mega schwierig, damit umzugehen. Ich weiß, es hat jetzt nichts mit Scheitern zu tun, aber ich frage mich so generell.
Nee, ist interessant auf jeden Fall. Nee, ich sag ja, das Problem ist halt der Standpunkt, den du hast. Das Leben, wie ich es führe. Das hört sich so absurd an, aber ich versuche mich halt von diesen ganzen Regeln halt frei zu machen.
Ja.
Weißt du, das ist halt Ding. Ich will mir nicht von irgendjemand. Also für mich ist es vollkommen absurd, dass jemand zum Beispiel, und ich bin jetzt kein großer Kiffer, aber mir ist vollkommen absurd, dass jemand mir verbietet, dass ich irgendeine getrocknete Pflanze in meiner Tasche dabei habe, verstehst du, die der liebe Gott auf diese Erde gebracht hat, verstehst du? Und ich, wenn ich damit erwischt werde, das abgenommen kriege und Geld dafür bezahlen muss und wenn ich nochmal dann irgendwann, was ich, ins Gefängnis komme oder sonst was, verstehst du, was ich meine? Keine Ahnung. Jetzt überspitzt gesagt.
Ja, ja.
Ich weiß, es ist einfach so wie. Für mich ist es in meinem Kopf, ist es vollkommen absurd, dass es Leute gibt, die einfach die Macht haben, mir zu sagen, was ich zu tun habe und zu lassen habe. Und wenn du halt ein Leben führst, bei dem du halt versuchst, dich von solchen Regeln halt vollkommen frei zu machen und von diesen ganzen Gesetzen und ein bisschen natürlich so gesetzlos das Leben führst, dann werden die Jungs halt natürlich schnell zu deinem Feindbild. Vor allen Dingen, weil wenn du halt siehst und du viel damit zu tun hast und du siehst, die Leute, die denken nicht mehr. Das sind einfach, das sind Maschinen.
Ja.
Die sind einfach nur, wie oft ich schon zu Leuten gesagt habe, ich so, Bruder, weißt du, was du da gerade machst? Und das ist halt einfach so, ist halt so Militärscheiße. Ne? Die kriegen gesagt und dann rennen die dahin und dann legen die los. Und es ist halt einfach so. Ich kann das niemals verstehen, dass jemand quasi sich das zum Beruf macht.
Das ist nämlich ein ganz spannender Punkt jetzt, weil...
Du bist Cop.
Nein, mein Stiefvater war Polizist, aber er hat vermisste Kinder gesucht und darunter war auch ich. Und deswegen ist es für mich nochmal so, wenn meine Freunde sagen, alle Bullen sind Hurensöhne und ich sag so, hey, ich verstehe sogar deinen Standpunkt so. Ich weiß, woher das kommt, ich war oft genug dabei, aber sag's bitte nicht, wenn ich im Raum bin. Tu mir einfach den Gefallen, das ist einfach respektlos mir gegenüber. Und er ist verstorben und ich find's irgendwie noch krasser, wenn... Ich keine Ahnung, ich will da einfach mich verteidigen so. Oder ihn verteidigen. Und diese Menschen sagen mir dann ins Gesicht, das sind auch jetzt nicht mehr meine Freunde, sagen mir, nee, weil man sich den Beruf aussucht. Er hat sich doch den Beruf ausgesucht, also ist er ein Hurensohn. Und ich denke mir, nein, der einzige Hurensohn, der gerade da ist, bist du, weil du so mit mir redest, weißt du? Aber ich verstehe sogar, was er meint, aber ich finde es halt so empathielos. Ich weiß, dass dieses Argument, Bullen sind nur Menschen, nicht wirkt, weil die haben eine Aufgabe und die dürfen sie nicht ausnutzen, zum Beispiel. Aber Piloten sind besoffen, Ärzte nehmen Drogen. Also weißt du, am Ende müsste es eigentlich heißen, alle Menschen sind Hurensöhne. So, weißt du? Ich weiß halt so für mich nicht, wie ich mit diesem Thema umgehen soll, weil ich will einfach keine Ungerechtigkeit auf der Welt, aber ich weiß halt nicht, ob die Antwort ist, mit Steinen auf Bullen zu werfen, auch so.
Ja, natürlich nicht. Also dieser ganze Kampf ist natürlich komplett sinnlos, weil es natürlich, es ist ja beides, es ist ja nur Marionetten, ne?
Ja.
Aber in meinem Fall war das relativ schnell dann auch irgendwie, dass es dann nicht mehr wirklich drum ging, irgendwie was zu verändern, weil das machst du, also das ist eine Illusion, dass du das auf der Straße machst. Ich bin auf der Straße mit einer vermummt und schmeiß einen Stein und der andere ist jetzt gepanzert mit einem Knüppel in der Hand und am Ende des Tages sind wir beide die letzten Vollidioten, weil einfach irgendwelche anderen Leute, die halt also wirkliche Verbrecher halt irgendwo anders da sitzen, so abgedroschen sich das an den Mann klickt und wir halt da einfach ein bisschen Schnitzeljagd für Erwachsene spielen, so weißt du. Aber also ist natürlich komplett pauschalisiert und ist natürlich auch Schwachsinn. Wahrscheinlich sind der Großteil aller Polizisten natürlich keine Idioten. Mhm. Und ich glaube, es gibt da halt auch immer Unterschiede, weißt du? Es gibt ja Leute, die halt auch in den Job reingehen und wirklich sagen, ey, ich will irgendwie die Welt ein bisschen besser machen und will das zu meinem Beruf machen. Es gibt einfach Leute, die sagen, ey, ich hab Bock am Samstag irgendwelchen Idioten in die Schnauze zu hauen mit dem Knüppel, weil ich halt 21 bin und ein Rambo bin und wenn ich das machen kann und dafür noch Cash kriege, ist geil, so weißt du.
Aber glaubst du nicht, dass man dann eher sich dafür einsetzen müsste, dass die Gesetzgebung ein bisschen geändert wird? Also jetzt zum Beispiel in Bayern haben wir im Mai eine Demo, weil diese Polizeigesetze bei uns noch verschärft werden sollen. Also dass du ohne richterlichen Beschluss und so weiter festgenommen werden kannst, über 3 Monate festgehalten werden kannst. Glaubst du, das ist eine Möglichkeit, dass man an der Gesetzgebung einfach was ändert oder versucht zu ändern?
Ja, natürlich. Also das ist ja, was ich immer sage. Das ist ja, aber ist ja bei allem so, ne? Ich singe auch in jedem vierten Lied, seit über 50 Jahren gibt es für Nazis aufs Maul und wir schlagen Nazis in die Fresse. Also das wird natürlich den Nazi nicht dazu bringen, kein Nazi mehr zu sein, wenn er in die Schnauze geschlagen kriegt von den Jungs, die er sowieso schon hasst. Also das ist ja vollkommen klar, ne? Wenn du sagst, okay, guck mal, das ist ein Fascho, der hat irgendwie Gedankengut, was mir nicht passt und ich will, dass sich das ändert, wird das nicht durch Gewalt entstehen, sondern wahrscheinlich eher durch Austausch, durch Gespräch, dass er merkt, okay, guck mal, ey, das ist ein korrekter Typ. Für was hasse ich den, weißt du? Also natürlich, klar, wenn man was ändern will, dann muss es in der Politik passieren.
Ja. Ja.
Vielleicht nach dem Film.
Perfekt. Ja, keine Ahnung, ich wollte einfach mal so die andere Seite in Anführungsstrichen, ne? Ich will eben keine Seite haben, aber ich wollte einfach mal so wissen, was heißt das eigentlich so, was sind...
Also ich will eigentlich einfach nur in Ruhe gelassen werden, sag ich ehrlich. Und wie gesagt, es wirkt wesentlich schärfer, als es tatsächlich ist. Aber muss auch dazu sagen, wir spielen natürlich auch ein bisschen damit.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, war's das. Jetzt kommt die Sonne nämlich eh langsam in mein Gesicht, ne? Vielen, vielen Dank. Es hat sehr, sehr Spaß gemacht.
Ich danke dir für deine Zeit.
Voll, gebe ich so zurück. Ich wünsche dir noch sehr, sehr viel Erfolg, dass Dankeschön. Du weitere sehr viele Hallen füllst. Ich war sehr begeistert vom Konzert. Und wir werden natürlich alle Links zu Spotify, ich glaube, Streaming ist das neue Ding so, ne?
Davon ist auszugehen.
Ja. werden wir alle Links runtersetzen. Und ich würde auch sagen, dass wir eine CD oder so oder irgendwas von deinem Merch auf jeden Fall noch als Gewinnspiel reinhauen, beziehungsweise eventuell machen wir sogar Crowdfunding. Ich weiß nicht, kennst du Crowdfunding? Mhm. Genau, dass wir das irgendwie so reinballern, aber die ganzen Infos seht ihr dann in der Infobox. Ich muss das leider sagen, es tut mir echt leid.
Nee, muss ja auch promoted werden.
Ja, voll.
Nutzt nichts, wenn es keiner sieht.
Absolut. In diesem Sinne, abonniert den Kanal, teilt dieses Video, aber am Ende folgt eurem Herzen. Ich töte jetzt diesen Vogel.